SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Versuchen wir mal eine optimale Sendung, Wolfram Wessels.
Machen wir, Christine Werner. Selbstoptimierung war das Thema auf dokublog.de.
Selbstoptimierung. Gebe Tonspur Limits.
Beteiligt haben sich besonders Studenten der Uni Passau.
Aber nicht nur.
Natürlich nicht. Allen vielen Dank, die etwas hochgeladen haben. Leider können wir in der knappen halben Stunde nur eine Auswahl präsentieren. Das aber auf der ersten Spur.
Spur 1.
Auf Spur 2 ein weiterer Sieger des Kurzdoku-Wettbewerbs von dokublog.de und dem Dokumentarfestival Doka. Platz 2.
Spur 2.
Nebst einem Gespräch mit dem Autor. Auf Spur 3 sprechen wir über Radiokulturen, die von einem Team um Ute Holl erforscht werden.
Spur 3.
Und
Spur 4.
Hermann Rothemund setzt unsere Überlegungen zum Thema Radio in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts fort.
Spur 1. Dokublog.
Selbstoptimierung. Multis biegen Sport. Neblige Tipps ums Tor. Politmissgeburten.
Wir werden gemessen und vermessen, körperlich und immer weiter mit dem Ziel, besser zu werden. Wir liefern die Daten freiwillig und erhalten entsprechendes Feedback. Aber wird es möglich sein, so auch das, was wir allgemein als Glück bezeichnen, zu bekommen?
Doku-Blog-Feature von Gisela Brunn.
Da ist schon einiges, was sich optimieren lässt. Jeder Schritt wird gezählt, jeder Takt des Herzens aufgezeichnet. Jede Stunde unseres Schlafes überwacht, jede Schweißperle auf unserer Haut gezählt.
Vielleicht kommen ja schon recht bald diese Gedankenlesegeräte auf den Markt mit entsprechend einfacher Technologie. Nein, keine EEG-Kappe mehr auf dem Haupt. Man hängt oder steckt sich dann was auf oder hinter die Ohren und schon geht es los. Ich wollte doch schon immer mal so richtig gründlich etwas über mein Stresslevel erfahren und ob ich nicht überhaupt zu abgelenkt bin in dem, was ich tue, ob ich nicht noch viel effektiver meinen Kopf gebrauchen könnte. Für die Experten auf dem Gebiet der Arbeitsforschung bestimmt recht interessant, um etwas über die Leistungsfähigkeit unserer Gehirne zu erfahren. Und dann geht es ja noch weiter mit der Forschung. Also, wie könnten wir unsere Hirne optimieren? Wir wissen doch schließlich, was Win-Win-Situationen sind. Ganz prima. Ich gebe dir meine Daten und du sagst mir, ob ich noch gut genug bin. Und was das Glück angeht, was die Wie-werde-ich-glücklich-Autoren zu sagen haben, praktizieren wir vielleicht für die Dauer eines Glücksseminars und ein wenig darüber hinaus. Aber auf die Dauer...
Können wir messen, dass nur sein Wort ganz präsent, wachsam und dann auch nicht mehr dort oder irgendwo, sondern nur mehr hier, ganz in mir?
Liebigstraße 20, München.
Hab ich's doch gewusst.
Laufpensum erfüllt, Herzschlag 75, Blutdruck leicht erhöht, Stresslevel am Limit.
Spur 3, nachgefragt.
Radiokultur, laut Doku. Ihr. Au, Duo klärt. Trau, Idolkur.
Die derzeitige Reorganisation des Radios erzeugt neue Formen des Produzierens, Komponierens, Übertragens und Wahrnehmens von Klängen und Musik. Gleichzeitig entstehen neue akustische Räume und Kulturen des Zuhörens.
Das steht in der Projektbeschreibung von Radiophonic Cultures. Angesiedelt sind diese Forschungen an der Uni Basel. Geleitet werden sie von Ute Holl.
Und mit ihr hast du letzte Woche gesprochen.
Von einer Renaissance des Hörens ist immer mal wieder zu lesen, befeuert durch die digitalen Medien. In der FAZ war von einem Audible Turn zu lesen, der dem Iconic Turn folge, der wiederum den Linguistic Turn abgelöst habe. Also eine Entwicklung von der Schrift zum Bild zum Ton bedeute. Sprachsteuersysteme wie Alexa legen nahe, dass da was dran sein könnte. Aber was hat das alles noch mit Radio zu tun? Ist alles Übertragene, Hörbare schon Radio? Damit verbindet man ja langläufig eine eigene Kultur, die sich in den letzten 100 Jahren herausgebildet hat, eine Radiokultur. Und die erforscht das Projekt Radiophonic Cultures, das Ute Holl, Professorin für Medienästhetik an der Universität in Basel, leitet. Guten Tag, Frau Holl.
Guten Tag, Herr Wessels.
Lassen Sie uns zuerst einmal über den Gegenstand Ihres Projekts sprechen. Was meint der Begriff Radiophonic Cultures, radiophone Kulturen?
Der Begriff ist in der Tat im deutschen Sprachgebrauch ungewöhnlich. Im Französischen hingegen und auch im Englischen ist Radiophonie oder Radiophonics sehr üblich und damit soll ausgedrückt werden, dass ein bestimmter Klang zunächst mal im Umkreis des Musikalischen oder der Komposition bezeichnet ist, der sich vom Radio, von Radiotechniken oder auch von Praktiken im Radiostudio herleitet.
Es ist schon eigentlich erstaunlich, denn die Radiokunst im Medium hat sich ja gerne anderer Begrifflichkeiten bedient. Akustische Kunst, Astakustika, Audioart, Klangkunst. Die hatten ja eigentlich immer zum Ziel, vom Radio wegzuführen als Begriff. Warum stellen Sie jetzt gerade wieder das Radio in den Mittelpunkt und knüpfen ans Radio an?
Also ich glaube, weil das Radio für uns und aber auch für die Künstler insbesondere um die Wende des 19. Jahrhunderts, dann in den 10er und 20er Jahren eine Entdeckung war, die einen völlig neuen Raum aufgemacht hat. Und zwar nicht nur als Klangraum, sondern auch als Erfahrungsraum. Da ging es wirklich um den Klangkörper Radio. Es geht im Grunde zurück auf Marconi und diese Überraschung, Musik und Klänge übertragen zu können, aber auch neue Qualitäten von Tönen, von Klängen, von Stimmen auch herzustellen.
Okay, und was wird denn nun genau in Ihrem Projekt erforscht und wie wird da geforscht?
Zunächst mal fing unser Projekt damit an, dass wir eine Art Bestandsaufnahme historischer Radiostudios in den Blick genommen haben, um zu sehen, was waren die technischen Voraussetzungen und was wurde damit gemacht, im Sinne oder auch gegen diese technischen Aufbauten. Und
also daraus, Experimentalstudios dann auch, ne?
Ja, wobei man wirklich zu Ehren des öffentlichen Rundfunks sagen muss, die meisten Experimentalstudios sind schon angekoppelt gewesen, immer auch an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber das Schöne eben, das wir entdeckt haben, ist, wie weiträumig eigentlich die Kooperation zwischen dem laufenden Radiobetrieb ging und den experimentellen elektronischen Musikerinnen und Musikern, die dann entweder als Zulieferer für bestimmte Radioprogramme oder aber auch unabhängig und in der Nacht da mit Klangformationen experimentiert haben.
Anfang Mai gab es in Basel eine internationale Tagung zum Thema. Da ging es auch sehr viel um Archive. Was für eine Rolle spielen denn die Archive?
Es ist so, dass die existierenden Radioarchive alle noch buchstäblich, alphabetisch, nach Namen, schriftlich indiziert sind, sodass, wenn ich etwas suche, kann ich unter Kurt Weil suchen oder Bertolt Brecht oder vielleicht sogar unter den Titeln, wie zum Beispiel der Ozeanflug oder der Lindbergflug. Was ich aber nicht kann, ist fragen, beispielsweise nach bestimmten Klanganordnungen oder nach der Frage, wo wurde zum Beispiel zum ersten Mal ein Tonband eingesetzt und geschnitten. Ja, das geht nicht. Aber was noch viel weniger ist, und da haben sich ein Teil unserer Leute drum gekümmert, wie kann ich nach bestimmten Klangstrukturen fragen?
Am Schluss der Tagung gab es ein Roundtable mit dem Titel The Futures of Radio. Hat das Radio gleich mehrere Zukünfte?
Also das war das, was wir mit diesem Titel intendiert haben, darauf hinzuweisen, dass das Radio nicht nur diese eine institutionell relativ gut etablierte Form hat. Ich glaube, dass ein Acoustic Turn oder Audible Turn, wie es jeweils heißt, auch voraussetzt, dass die Leute selber mit Klängen arbeiten und experimentieren lernen. Und ich glaube, dann hätten auch die Radiomacherinnen und Radiomacher von heute ein dankbareres Publikum.
Vielen Dank, Ute Holl, Professorin für Medienästhetik in Basel.
Ich danke Ihnen, Herr Wessels.
Spur 1, Doku-Blog.
Zukunft, Punkt zu Zukunft.
And now, it's future time.
An der Uni Passau gibt es einen Studiengang Medien und Kommunikation. Der bot im zurückliegenden Sommersemester ein Praxisseminar Radiojournalismus an zum Thema Selbstoptimierung in Zusammenarbeit mit dokublog.de.
Ziel: Produktion eines 20-minütigen Radiofeatures,
das auf dokublog.de geladen werden sollte. Da sind ein paar ganz interessante Arbeiten entstanden, die wir natürlich nicht alle und auch nicht in voller Länge vorstellen können. Ausgewählt haben wir den Beitrag, zu dem die Autoren schreiben:
Seit Menschengedenken möchten wir uns weiterentwickeln und verbessern. Wir sind neugierig und erfinderisch. Die Menschheit bricht jedes Jahrhundert in ein neues Abenteuer auf. Doch im Zeitalter des Kapitalismus und der Globalisierung geht es vor allem darum, mitzuhalten. Nicht mehr der Mensch gibt die Richtung an, sondern der Markt und die Technologie bestimmen den Lauf der Zeit. Es kommen Experten aus den Feldern Robotik, Transhumanismus und Mensch-Maschine-Interaktion zu Wort.
Emma ist YouTuberin und macht Videos über alles, was mit Technik zu tun hat. Für ihre Abonnenten probiert sie heute eine Zeitreise aus und landet im Jahr 2100. Sie lernt Gus kennen, der ihr alles zeigt, was ein echter Zukunftsmensch machen kann. Doch die vielen Möglichkeiten steigen Emma irgendwann zu Kopf und sie braucht eigentlich nur einen Kaffee. Doch gibt es in der Zukunft überhaupt einen stinknormalen Kaffee?
Ich stehe hier in irgendeinem Gebäude. Es ist alles sehr groß und hier laufen eine Menge Leute rum. Neben mir sind schätzungsweise 500 weitere Kapseln. Da vorne, das müsste auch schon mein Guide sein. Ich gehe da mal hin. Hallo, ich bin Emma.
Hey, ich bin Gus. Wie war die Reise?
Ja, irgendwie komisch. Ich fühle mich ein bisschen schlapp. Aber jetzt bin ich ja da.
Du fühlst dich schlapp? Ich überprüfe mal deinen Blutzuckergehalt. Moment, du hast ja noch keine Nanobots in deinen Blutbahnen.
Nanobots? Brauche ich das?
Ich muss sagen, ich finde die Vorstellung erschreckend. Noch erschreckender finde ich aber, dass viele Menschen damit anscheinend gar kein Problem haben, sich irgendwelche Chips zu implantieren und vielleicht auch ihr Handy dann permanent im Unterarm mit sich rumzutragen. Allerdings glaube ich, dass auf breiter Ebene das so nicht stattfinden wird. Ich glaube nicht, dass Menschen ohne Not sich irgendwelche Roboterteile einbauen lassen werden.
Wir sind da. Ab zum besten Optimierer, den ich kenne. Hey, L13S, ich habe hier Emma für dich. Sie braucht dringend deine Hilfe.
Hallo Emma, ich bin L13S, ein Optimierungssystem, das Menschen dabei unterstützt, noch besser zu werden.
Spur 2, Rückblick.
Kurzdoku. Okay, du kurz.
Den zweiten Preis beim diesjährigen Kurzdoku-Wettbewerb von Dokublog.de und dem Dokumentarfestival Docker erhielt Tom Heithoff für sein Stück mit dem Titel 2550. Das ist die Angabe der Höhe des Berges, bei dessen Besteigung seine Kurzdoku spielt.
Warte, und dann passiert das den Bergsteigern manchmal, dass denen die Zähne abfrieren oder die Finger.
Sind sie dann blau?
Ja, die werden erst blau, dann schwarz.
Muss man sie abschneiden?
Ja, da schneidet man die ab, aber erst wenn die wieder im Tal sind, dann gehen die zum Arzt. Und der amputiert die dann.
Ja, wenn man sie so, wenn man sie aufwärmt, zum Beispiel in...
Nee, die kann man nicht aufwärmen. Das Gewebe ist dann total tot, wird durchblutet. Das heißt, das stirbt halt richtig ab. Aber das Gute ist, es gibt immer für alles Spezialisten auf der Welt. Es gibt spezielle Bergschuhe, die für amputierte Füße gemacht sind. Habe ich neulich ein tolles Modell gesehen. Das ist dann ganz kurz, aber hat total gutes Abrollverhalten. Auf jeden Fall gibt es Bergsteiger, denen man sogar mehr als einen Zeh amputiert hat. Sogar einen ganz berühmten, ich weiß den Namen gerade nicht. Der hat sich, obwohl alle Ärzte sagten, wandernden Bergsteiger kann er sich an Nagel hängen, der hatte so das Bergsteigerblut immer noch in seinen Adern. Der war auch schon ganz alt. Der hat sich dann für seine nicht mehr vorhandenen Zehen spezielle Bergschuhe anfertigen lassen. Und dann ist er wieder auf 6.000, 7.000 Meter gestiegen mit diesen Schuhen, ohne Zehen. Und er hat gesagt, das war alles ganz wunderbar. Also man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ne? Also auch wenn nicht sowas mal passiert später, ihr könnt trotzdem dann noch weiter klettern. Okay. Also ein richtiger Bergsteiger ist, der lässt sich von sowas nicht aus der Bahn bringen. Ne?
Ja. Und hat er die Schuhe ohne Zehen erfunden?
Nee, der hat die anfertigen lassen. Das war ein Schuhmachermeister Er hat einen Auftrag bekommen von dem Bergsteiger ohne Zehen. Und der hat ihm dann gesagt, pass auf, ich brauche Bergschuhe, die halt ein bisschen kürzer sein müssen, weil ich keine Zehen mehr habe. Dann hat er das ausgemessen und irgendwie hinbekommen, dass er trotzdem das Gleichgewicht darin halten kann. Obwohl ja normalerweise die Zehen eine große Rolle spielen. So wie wir jetzt hier gerade auf dem...
Dieser Bergsteiger hat die Schuhe dann anfertigen lassen, aber gab es die früher schon?
Nee, der hat die anfertigen lassen. Das war, das ist ja keine Mode in dem Sinne, es sei denn, die Leute lassen sich irgendwann alle aus Modegründen die Zähne amputieren. Dann ist es eine Mode, aber das war ja eher ein Unfall. Durch die klimatischen Widrigkeiten, durch die ungünstigen Umstände, hat er halt die Zehen verloren. Oder weil er nicht gut genug geplant hat.
Und gibt es so zum Beispiel so Medikamente gegen
gegen abgefrorene Zehen?
Ja.
Nee. Wie gesagt, man kann die nicht auf, sonst könnte man die einfach in die Suppe legen, den Fuß. Und dann würden die Zehen wieder weich werden und das Blut würde fließen. Das klappt nicht. Wenn das Gewebe einmal tot ist, dann ist Schluss. Dann ist Essig, ne? Mit dem Fuß, mit der Zehe. Dann ist er, kannst du auf den Müll werfen. Die Schweine fressen doch alles, weißt du doch.
Ja, aber Papa, sind dann die Zehen ganz hart?
Ja, das ist eine gute Frage, weiß ich auch nicht.
Aber essen Schweine Zehe?
Zehen?
Ich glaube, sie sind ganz entweder ganz hart oder so weich, dass man sie so biegen kann. Weil
ich glaube, die werden matschig. Also wenn er gerade den Zeh verliert auf dem Himalaya, 8000 Meter, dann wird er erstmal hart sein. Der friert ja alles, das ist ja wie Eis. Dann kannst du ihn auch abklopfen, das wäre dann vielleicht schmerzloser. Dann nimmst du einen Stein und haust ihn einfach weg. Dann geht das weg wie so ein Stück Glas oder so. Aber wenn er dann wieder ins Tal kommt und die Temperatur sich erhöht, dann wird es, glaube ich, eher unangenehm matschig. Und fängt wahrscheinlich auch an zu riechen. Die wachsen nicht nach, nee. Das ist eher sehr schade. Der Regenwurm wächst doch nach, oder? Wenn man ihn durchteilt.
Weil wenn man das durchschneidet, geht eine Seite nach da und eine nach da.
Ja. Spannend. Oh, Vorsicht, riesen Kuhfladen hier. Auf der Höhe Kuhfladen ist ja in der Räume nicht. Da sind wir. Was geschafft. Alle Zehen sind noch dran, oder?
Ja.
Da haben wir ja riesen Glück gehabt.
Ja.
Hallo.
Ja, guten Tag, hier ist Wolfram Wessels, Tom Heidhoff.
Ja, genau. Eine Sekunde, ich habe gerade jemanden an der Tür. Kann ich Sie eine Sekunde vertrösten?
Ja.
Ja, kleinen Moment. Also, entschuldigen Sie bitte. Das war ein Paketbote.
Hoffentlich hat er was Schönes gebracht.
Ja, für mein Mikrofon, ein Windschutz.
Oh.
Ja.
Das kann man immer brauchen.
Genau.
Ja, zunächst herzlichen Glückwunsch nochmal, Tom Heidhoff.
Ja, vielen Dank.
Führen Sie eigentlich immer so skurrile Gespräche, wenn Sie mit Ihren Kindern wandern?
Mit mir selbst oft, ja. Aufnehmen tue ich es nicht so oft, weil, wie das so ist, wenn man eine Idee hat, hat man meistens kein Mikrofon dabei und auch kein Aufnahmegerät. Und wenn man ein Mikrofon dabei hat, hat man meistens keine Idee. In dem Fall habe ich einfach mein Smartphone genommen und mal probiert, wie das dann klappt.
Wie ist denn das Stück entstanden?
Ja, das war im letzten August. Da waren wir in den Bergen in Osttirol und wir sind dort herumgewandert. Und auf 2500 Metern, 550 Metern haben wir dann gestoppt. Aber bis dahin ging der Blick halt immer auf die Schuhe. Also als der Blick auf die Schuhe ging, da fiel mir plötzlich diese Geschichte von dem Bergsteiger mit den abgefrorenen Zehen ein. Und da hatte ich plötzlich angefangen, diese Geschichte innerlich schon in ein Stück zu verwandeln und habe das Smartphone rausgeholt und habe vor mich hin gebrabbelt und habe das immer weiter ausgeführt und habe die Kinder dann auch mit involviert. Und
bei Ihren Stücken hat man ja öfter mal das Gefühl, ist das nun tatsächlich dokumentarisch, also vor Ort aufgenommen oder hinterher produziert, weil man sich irgendwie kaum vorstellen kann, dass solche Dialoge tatsächlich so stattfinden.
Ja, das ist wahr bei mir. Ich bin im Grunde immer zum Beispiel sehr, sehr interessiert an Dokumentarisch und ich möchte auch immer Dokumentation machen. Bei mir rutscht das allerdings immer in die Fiktion ab. Ich weiß nicht warum. Und in diesem Falle war es ja auch wieder so, dass, wenn man es jetzt hört, leicht absurd klingt und grotesk, aber es ist wirklich rein dokumentarisch entstanden. In der Situation auf dem Berg, es ist nichts erfunden. Es sind alles tatsächlich auch Fakten, die dort genannt werden. Aber es kriegt trotzdem dann so einen Drall in die absurde Schiene. Aber es ist für meine Verhältnisse sehr dokumentarisch.
Die Medienlandschaft verändert sich im Moment ja doch dramatisch. Und auf Ihrer schönen Homepage, die ich mir angeschaut habe, finde ich aber keinen Hinweis auf einen Podcast oder einen Soundcloud-Kanal, was ja heute eigentlich so in ist. Interessiert Sie das nicht?
Doch. Ich habe nur keine Ahnung, wie man sowas macht. Ich bin technisch nicht sehr up-to-date, wie man so sagt. Ich kriege auch ab und zu mal Zuschriften von Hörern, die sagen, wo kann ich das denn mal kaufen oder runterladen? Dann schreibe ich immer, vielen Dank, aber ich habe mich da noch gar nicht mit beschäftigt.
Also es ist noch ausbaufähig.
Ja.
Vielen Dank, Tom Heithoff.
Und ich danke.
Wir freuen uns mal wieder, was zu hören auf dem Doku-Blog.
Ja, kriegen Sie.
Okay, danke. Tschüss.
Spur 1, Doku-Blog.
Selbstoptimierung muss man nicht immer selber machen.
Genau. Roboter helfen dabei, Trainer, Coaches und Chirurgen.
Warum nicht auch Gärtner?
Sascha Wundes hat dazu etwas in sein akustisches Tagebuch gestellt. Können Sie auch mitmachen? Wie das geht, steht auf dokublog.de.
Gärtnern. Rad regnen, gar ernten.
Ja, was da rattert gerade, das ist der Sensenmann. Unser Garten wird nämlich gerade optimiert. Aber das machen wir nicht selbst. Also es ist jetzt keine Selbstoptimierung, sondern das macht der Gärtner. Zweimal im Jahr kommt er mit seinem ganzen Gartengerät, Heckenscherchen und Nagelfeile und Haken und halt auch die dicke Sense. Und dann wird da abgesenst. Das kann schon mal ziemlich laut werden. Ich gehe mal ein bisschen raus, dann kann man es mal genauer hören.
Spur 4. Nachgedacht.
Leitidee. Idee eilt.
Während Ute Holl sich speziell um den Bereich Radiokultur kümmert, wollen wir uns in Zusammenarbeit mit EPD Medien bei unserem neuen Diskursthema um Rundfunk in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts kümmern. Im zweiten Beitrag entwickelt Hermann Rothermund eine Leitidee.
Hermann Rothermund studierte Soziologie und Germanistik, arbeitete 20 Jahre als Kurator im Verlagswesen, als freier Autor und Projektmanager im Feld digitaler Medien. Vorher akademische Lehrtätigkeit an der Universität Bremen, nachher Professur an der Rheinischen Fachhochschule Köln. Zuletzt Leitung des EU-Forschungsprojekts Grundversorgung 2.0 sowie Vertretungsprofessur an der Leuphana-Universität Lüneburg und Fellowship am Center for Advanced Internet Studies Bochum.
Was es nicht all gibt.
Aber echt.
Eine neue Leitidee für den Rundfunk. Zukunftsfähige Veränderungen des Rundfunksystems müssen an seinem Zentrum ansetzen, am rundfunkrechtlichen Programmauftrag. Alles andere, Organisation, Kooperationen, Verwertungsstrategien, ist dem gegenüber zweitrangig. Der Rundfunkauftrag bezieht sich primär auf lineare Sendungen. Programm wird im § 2 des Rundfunkstaatsvertrags als eine nach einem Sendeplan zeitlich geordnete Folge von Inhalten beschrieben. Unter diesen Bedingungen bleiben Online-Angebote grundsätzlich ein Annex des linearen Programms. Die aktuellen Mediatheken der Sender enthalten Sendungen oder Sendungsfragmente, die für die lineare Verbreitung produziert wurden. Sie sind keine eigenständige Programminstanz und dürfen das auch gar nicht sein. Es wäre jedoch Zeit für einen rechtlichen und faktischen Perspektiv- und Paradigmawechsel. Wenn der Programmbegriff aus der Linearität entlassen wird, Programm also alles das sein darf, was im Rahmen des gesetzlichen Auftrags produziert wird, ist die Gründung von Programmdirektionen bzw. Gemeinschaftseinrichtungen für Mediatheken und Audiotheken der nächste konsequente Schritt. Die Aufgabe der Mediatheken wäre nicht nur die Zweitverwertung von Sendungen, sondern auch die Eigenproduktion von Beiträgen und Kanälen und darüber hinaus die intensive Interaktion mit den Nutzern. Der Programmauftrag gemeinschaftsfinanzierter Medienunternehmen kann in einer Gesellschaft, deren Kommunikationsmedien durch Computernetzwerke gesteuert werden, nicht auf die Verbreitung von Inhalten und deren Qualitätsbeschreibung beschränkt bleiben. Die bestehenden Internetplattformen haben Kommunikationsgewohnheiten etabliert, die nicht als modische Accessoires abgetan werden können. Dazu gehört der Umgang mit Personalisierungsangeboten. Vor allem aber die Dialogmöglichkeit letztlich aller mit allen. Der Übertritt von der Verbreitungssphäre in die Dialogsphäre ist gleichbedeutend mit dem Wechsel von Perspektiven und Haltungen. Die allwissenden Gatekeeper und abgehobenen Verkünder weichen den dialogbereiten und dialogfähigen Kommunikationspartnern. Daraus ergebe sich auch eine angemessene Leitidee für den Medienauftrag. Sie könnte einfach als aktive Orientierung an den Kommunikationsformen und Erwartungen des Publikums beschrieben werden. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmen arbeiten am Entwurf einer künftigen Medienlandschaft, in der sie noch eine nennenswerte Rolle spielen könnten, nicht mit, sondern ziehen sich auf einen Opferdiskurs zurück. Der hamburgische Senator für Kultur und Medien, Carsten Broster, hat den Management-Slogan »Innovate or die« in eine milde Mahnung übersetzt. Die Fähigkeit zum Wandel ist die entscheidende Voraussetzung dafür, das Bestehende sinnvoll zu sichern.
Spur 1. Doku-Blog.
Wenn Selbstoptimierung sich selbst ad absurdum führt.
Chris Brandl hat für sein Doku-Blog-Feature 11 Audios von doku-blog.de benutzt.
Und das gemacht, wozu der Doku-Blog auch da ist, mit O-Tönen anderer Autoren weiterzuarbeiten, sie als akustisches Material zu nutzen. Welche können Sie auf der Seite nachsehen und nachhören? Du kommst auch vor.
Ja, hallo, hier ist Wolfram Wessels.
Hallo.
Ah, hallo.
Ein Hallo in die Runde, guten Morgen.
Gesundheit.
Also, mir geht's gar nicht gut.
Nichts haut so hin, wie ich will.
Das klappt schon.
Ich fühle mich vernachlässigt.
Ja.
Einsam.
Ich bin
vom Smartphone-Virus infiziert.
Gar nicht gut.
Um dann wieder mit meinem Auto zur Arbeit zu fahren, um Geld zu verdienen, um mir damit Benzin kaufen zu können.
Hallo, ich bin...
In der Gewalt von Entführern.
Gar nicht gut.
Penisverlängerung.
Ich bin gar nicht neidisch auf andere.
Ich bin besser, ich kann mehr, ich liebe mich.
Ich bin...
Die bildhübsche Gattin des Königssohnes Rama.
Gut.
Gesundheit.
Und das war die Juli-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Beteiligt waren Chris Brandl, Gisela Brunn, Andrea Kress, Tom Heithoff, Ute Holl, Hermann Rotermund, Studenten der Uni Passau, Sascha Wundes, Christine Werner und Wolfram Wessels. Das nächste Thema auf dokublog.de lautet »Die Sonne tönt«. Ja, wie klingt sie? Wie klingt Brudersphärenwettgesang, den Goethe anfügt? Oder schlichter, wenn die Sonne so richtig losbrezelt, was ist da in der Hitze zu hören? Der Grill? Der Waldbrand? Der Sonnenbrand? Fragen Sie Menschen, die unter der Sonne leiden oder sich an ihr freuen. Urlauber, Bauern, Feuerwehrleute. Und wie klingen eigentlich Sonnenkollektoren? Was auf der Seite landet, hat Chancen, gegen Honorar gesendet zu werden. Und immer noch können Sie sich am akustischen Tagebuch beteiligen oder dem Projekt Kinoklang. Mehr dazu auf dokublog.de. Die Beiträge dieser Sendung in voller Länge sowieso. dokublog.de.
Gesundheit.